Jugendmissionskonferenz. Dazu gehören Bibelarbeiten, wie wir gleich eine hören werden. Dazu gehören auch gewissermaßen Live-Berichte aus der Mission von echten Missionaren. Wir haben natürlich auch zwei Gäste, auf die ich mich schon ganz arg freue. Und der erste, den wir gleich hören werden, ist der Holger Jung. Der ist mit der Überseeischen Missionsgesellschaft, UMG, in Asien unterwegs, hat dort 10 Jahre unter Moslems gearbeitet. Und fand ich ganz interessant, ich habe mich vorhin mit ihm so am Stand drüben in der Halle unterhalten. Und dann berichtete er so, er ist auch mal als Single in die Mission ausgereist. Jetzt ist er verheiratet und hat 2 Kinder, weil tatsächlich seine Frau eben auch als Single ausgereist ist. Und dann haben sie sich dort getroffen und dann in Bangkok eine ganz exotische Hochzeit gefeiert. Also so kann es auch gehen. Von dem her eine Ermutigung an jeden, der noch nicht so recht weiß, als Single und so. Gott kann das alles führen, das ist keine Frage. Ja, Holger spricht zu dem Thema ein Muslim, mein geliebter Nächster. Das große Thema, unter dem die Jumiko steht, ist, denk an deinen Nächsten. Und der Nächste muss nicht immer der sein, der neben mir sitzt, der räumlich ganz nah ist, sondern er kann eben auch ganz weit weg sein. So wie das beim Holger ist, für den der Nächste eben der Muslim ist. Nicht der Muslim in Deutschland, sondern der Muslim einige tausend, vielleicht sogar 10.000 Kilometer weit weg. Und er wird uns von seiner Arbeit jetzt berichten.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Das war jetzt ungefähr 5 Sekunden Pause. Und Wissenschaftler sagen uns, man braucht ungefähr 5 Sekunden, bis wir jemanden, den wir treffen, in unsere Schubladen einordnen. Ich würde jetzt gerne mal wissen, in welche Schublade ihr mich jetzt einordnet. Was trägt der denn da für ein Zeug? Und was schwätzt denn da für ein Zeug? Und wie kam der überhaupt durch die Yumiko Security Kontrolle? Also das sind vielleicht so ein paar Gedanken von euch. Ein Muslim, mein Nächster. Das war ursprünglich das Thema und ich habe mir die Freiheit genommen, ein Wort hinzuzufügen. Ein Muslim, mein geliebter Nächster. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wir haben es gehört, wir sind jetzt seit 10 Jahren mit der UMG und den Muslimen unterwegs. Und ich will euch mal ganz kurz und geballt, schnallt euch bitte an auf eine geballte Reise, ein paar Streiflichter mitgeben, die auch ein bisschen emotionsgeladen sind. Bevor ich mit der UMG unterwegs war, habe ich einen Einsatz in der Türkei gemacht. Wir haben Schwierigkeiten mit der Polizei bekommen und haben eine Nacht im Gefängnis verbringen müssen. Das sage ich nicht als Stolz, ich habe da keine Heldentat vollbracht, muss ich ehrlich sagen, und auch noch nie in so hasserfüllte Augen geschaut, wie der uns damals vernommen hat. Andere Streiflicht, im nächsten Jahr wollte ich wieder in die Türkei, habe dabei schmerzhaft erfahren, wir sind auf eine schwarze Liste gekommen und sie haben einfach mein Gepäck ins nächste Flugzeug gepackt und ich musste mit dem nächsten Flugzeug wieder zurückfliegen. Kaum bin ich in Thailand angekommen, treffe ich jemanden, die mir erzählt und inzwischen zu einer engen Vertrauten von uns geworden ist, die auch aus dem Bereich kommt, wo wir gearbeitet haben, und hat gesagt, 2 von meinen Familienangehörigen sind von den Leuten umgebracht worden. Wir sind dann in ein muslimisches Dorf gezogen und haben da gelebt. Das war eine super Sache, so ganz nah dran zu sein, aber auch herausfordernd. Leute sind auch an uns vorbeigegangen und haben uns ignoriert. Es ist nicht so, dass wir nur von Jesus erzählen wollen, sondern wer so die ganz strengen Muslime kennt, die können auch ganz, ganz eifrig im Gespräch sein und die wollten eben uns auch bekehren. Und mit Zuhören ist da leider in den Gesprächen nicht zu viel zu tun. Es gab eine ganz besondere Mode, ein anderes Streiflicht bei uns, jede Menge T-Shirts, wo Osama bin Laden drauf war. Und die kamen dann auch bei uns im Haus vorbei und haben die ganz stolz getragen. Und ein Beispiel, ein letztes Streiflicht, ganz kurz bevor wir wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, wollten wir unser Auto verkaufen, potenzieller Käufer von unserer Zielgruppe. Es war wirklich wenige Tage, bevor wir nach Hause kamen und er tauchte nicht auf. Das sind alles so Beispiele, die waren emotionsgeladen. Zumindest für mich und für uns waren das emotionsgeladene Beispiele. Ein Muslim, mein Nächster, aber ich denke, die Herausforderung ist eher, ist es wirklich mein geliebter Nächster? Ich könnte viele Beispiele noch erzählen, wo wir erlebt haben, wie Muslime auf uns zukamen und uns Liebe gezeigt haben, wie ich das in Deutschland nicht erlebt habe. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Ich habe mich gezwungen gefühlt, den Blick auf dieses Zeugnis auch nochmal selber so wie so eine TÜV-Inspektion von meinem Herzen zu machen. Und ich kann euch sagen, wenn wir mit der ÜMG rauskriegen, da kriegen wir keine Spritze, so einen Booster, wo man automatisch dann alle Muslime liebt. Leider gibt's das nicht. Sondern das ist was, was ich mir immer wieder schenken lassen muss. Und ich hatte so den Eindruck, Jesus legt so wie einen Finger drauf, wo er sagt, du kannst mich als deinen Herrn nur so sehr lieben, wie du auch Muslime liebst. Muslime, sagt Gott, das sind Menschen, die ich liebe, einschließlich diesem Osama Bin Laden und den anderen, wo du emotional schwierige Erlebnisse hattest. Wie sehe ich Muslime, muss ich mich auch fragen, als Menschen, die Gott liebt oder als Menschen, die ich in meine Schublade irgendwo reinschiebe. Und ich kann euch ehrlich sagen, so sehr auch die Liebe gewachsen ist, bin ich da selber als ein Lernender unterwegs. Vielleicht nur einen kurzen Gedanken, der mir sehr geholfen hat, im Blick auf, wie sehe ich Muslime. Es hat mir sehr geholfen, einen Unterschied zu machen zwischen der Religion Islam auf der einen Seite und Muslime als Menschen auf der anderen. Islam ist eine Religion, die in manchen Zügen wirklich auch antichristlich ist. Aber Muslime auf der anderen Seite sind Menschen, die Gott liebt. Es sind verlorene Menschen, die es oft gar nicht anders und besser wissen und können. Und das hat mir sehr geholfen, wie sehe ich eigentlich Muslime? Opfer, die Gott gefällt, das ist ja das Thema heute. Und ich habe mich auch selber gefragt, ist ein Opfer, das Gott gefällt, nicht vielleicht auch das, dass ich mit diesen Erlebnissen und Gefühlen komme, und die kennt ihr vielleicht auch alle, wo ihr mit Muslimen hier und da in Berührung kommt, persönlich oder auch durch Bilder, die in unsere Wohnungen kommen. Das sind meine Gefühlsreaktionen. Und ich komme, wie nach Weihnachten, oft mit einer Umtauschaktion her. Ich habe das Anliegen, das sind meine Gedanken und Emotionen. Aber so siehst du sie. Und hilf mir doch bitte, dass ich das so sehen kann, dass Muslime geliebte Menschen sind von dir und die es oft gar nicht anders können. Ich glaube, meine Zeit ist rum. Ich lade einfach für diejenigen, die noch mehr wissen wollen, ein, beim UMG-Stand vorbeizukommen. Es gibt noch viele Geschichten zu erzählen. Auch eine Geschichte, wie für mich eine Gebetserhörung war, wie ein Muslim nicht einfach nur zu einem Nächsten wurde, sondern zu einem richtig engen Freund, wie ich es mir gewünscht habe. Aber da reicht die Zeit nicht. Ich sage nochmal Assalamu alaikum, vielen Dank fürs Zuhören und möge Gott uns diese Liebe auch zu den Muslimen, die er liebt, wachsen lassen.
Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht. Was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt. Was für ein Mensch, der allen Armen und allen Schwachen frohe Botschaft bringt. Unser nächster Bericht spielt in einem Land, das manche vielleicht aus dem Kino kennen. Es gab vor 2-3 Jahren einen Film mit Leonardo DiCaprio, Blood Diamond. Der war, also für meinen Geschmack zumindest, relativ brutal und spielt in Sierra Leone, einem Land, in dem Tod, Gewalt, Armut, Dunkelheit tatsächlich bezwungen werden müssen. Frank Wittmann hat dort 4,5 Jahre gearbeitet, zusammen mit seiner Frau. Er ist mit Christliche Fachkräfte International, CFI, dorthin ausgereist, ist jetzt wieder im Heimataufenthalt für längere Zeit. Und Frank, du kannst Gottes Führung bezeugen, wie Gott dich in dieses Land gebracht hat, das vielleicht viele von uns nicht so ganz auf dem Schirm haben. Was für ein Gott. Vom Hightech-Netzwerk ins Bürgerkriegsland, Frank Wittmann.
Ja, danke schön. Ich möchte kurz einen Einblick geben, die Zeit nutzen, um zu euch zu erzählen, wie wir eigentlich dorthin gekommen sind. Sierra Leone kennt nicht jeder. Wir haben es auch nicht gekannt, bevor wir dorthin sind. Aber das lernt man dann schnell kennen. In dem Zeugnis, was ich geben möchte, ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch schon sehr viele Zeugnisse gehört. Ich habe auch schon viele Zeugnisse gehört und oft ist es so, man hört irgendwie von einer spektakulären Umkehr, irgendein radikales Erlebnis und dann folgt man Jesus nach. Und ja, so irgendwie hat sich das bei mir auch so ein bisschen entwickelt, habe ich gedacht, ja, so muss ein Zeugnis aussehen. Vielleicht habt ihr auch schon solche Gedanken gehabt, irgendwas Überirdisches geschieht. Und dann gibt es eine Entscheidung und ab dem Zeitpunkt, da läuft dann alles ganz anders, wie man sich das eigentlich vorstellt. Dass das auch anders geht, das kann ich heute bezeugen hier heute Nachmittag. Es kann auch geplant ablaufen, es kann auch geordnet ablaufen, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen. Auch christlich erzogen, christliche Eltern, christliches Elternhaus. Und sehr schnell war aber auch allen klar, dass eine christliche Erziehung keinen besseren Menschen aus mir macht. Das haben meine Freunde, Kollegen, Eltern und so weiter schnell mitgekriegt. Aber trotzdem hat mich Jesus, hat mich Gott nicht losgelassen. Und es war also für mich schon damals klar, irgendwo Mission interessiert mich, auch wenn man das vielleicht äußerlich nicht gemerkt hat. Bin aufgewachsen in Bad Liebenzell, da ist eine Missionsgesellschaft und hatte sehr früh Kontakt mit Missionaren und habe da irgendwo schon auch Lust auf Mission bekommen. Das Thema hat mir Gott irgendwie aufs Herz gelegt, hat mich irgendwie immer bewegt und ich wollte es aber eher so technisch machen, praktisch so Verkündigungsmissionar. Da habe ich gedacht, nee, das ist nicht so für mich. Und ich wusste, Gott, ja, will mich mal irgendwie auf Missionsfeld haben. Habe ich dann, das war dann auch die zweite Frage, die ich meine Frau gestellt habe, als ich sie kennengelernt habe, ob sie mal mit mir in die Mission gehen möchte. Und das war dann auch geregelt. Da hat sie dann auch ein Jahr für gehabt. Super. Und dann ging es weiter, habe ich mich bei einer Mission beraten. Also, ja gut, davor habe ich mich auch entschieden für Jesus, habe eine klare Entscheidung getroffen. Und dann habe ich mich beraten bei Missionsgesellschaften relativ früh schon, nach der Ausbildung auch, wie sieht's aus, was könnt ihr brauchen, wie geht es weiter? Ja, Studium wäre ganz gut, ein paar Jahre Berufserfahrung wäre auch sehr sinnvoll, Bibelschule ist ja auch nicht schlecht, auch noch machen. Da habe ich erstmal gedacht, das ist eine lange Perspektive, so grob überschlagen 10 Jahre, da kann einem auch mal der Gedanke durch den Kopf gehen, wollen die mich nur loswerden oder was ist da los? Aber gut, kurzum, ich habe studiert Wirtschaftsingenieurwesen, habe dann einen Job bekommen, einen super Job, der hat mir echt Spaß gemacht. War dann als Berater tätig in einem großen IT-Unternehmen. Ja, war super, also wir in Deutschland überall rum Projekte gemacht. Wir hatten viel Geld, meine Frau hat verdient, ich habe verdient, super Job, Freunde, Gemeinde, hat alles gepasst. Und dann kam wieder die Frage, ja, wie geht's weiter? Und das war ein entscheidender Punkt, hier auch loszulassen. Da bin ich meiner Frau dankbar, die mich immer wieder ein bisschen gepusht hat oder auch mal getreten. Komm, jetzt muss doch mal weitergehen. Und da bin ich Gott dankbar dafür. Wir sind dann zur Bibelschule, Fackelträger, nach Kanada gegangen für ein knappes Jahr und haben noch mit CFI vorher geredet, christliche Fachkräfte. Und die haben gesagt, ja gut, wir könnten nach China gehen, nach Sierra Leone. Okay, betet mal drüber. Und dann haben wir drüber gebetet, haben uns beraten, haben überlegt und letztendlich war es dann Sierra Leone. Haben wir gesagt, ja, da haben wir ein Ja dazu, aber haben nichts darüber gewusst. Und so sind wir nach Sierra Leone gekommen, haben dort 4,5 Jahre gearbeitet. Bürgerkriegsland, also Blood Diamonds ist harmlos gegen das, was dort wirklich geschehen ist und teilweise noch geschieht. Und wer da mehr drüber wissen möchte, kann auch christliche Fachkräfte am Stand noch ein bisschen nachfragen. Unter Studenten gearbeitet und einfach noch die Erfahrung möchte ich weitergeben. Teilweise sehr demütigend, wenn Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, hier in Deutschland. Aber einfach auch die Erfahrung, Gott ist da und Gott kann man vertrauen. Und das wünsche ich euch eigentlich auch, diese Erfahrung. Mein Wunsch für euch, einfach auch die Geduld zu haben, vielleicht auch mal langfristig zu planen. Das funktioniert. Gott kann man vertrauen, er führt einen. Und ja, wenn man sich ihm zur Verfügung stellt, dann kann er auch was draus machen.
Vielen Dank für deinen Bericht, Frank. Das war, waren gerade alle Zeugen davon, wie man 15 Jahre Gottes Führung in 5 Minuten zusammenfassen kann. Opfer, die Gott wirklich gefallen. Ich hatte schon bei der Begrüßung gesagt, Das ist ein herausforderndes Thema. Es hat ja auch noch einen Untertitel. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Bibelarbeit, Hebräer 13, 12 bis 15. Vielleicht hat der ein oder andere die Bibelstelle schon mal nachgeschlagen. Ich habe das jetzt in der Vorbereitung auf die Moderation heute gemacht und habe festgestellt, hoppla, da geht es ganz schön zur Sache. Das ist eine Bibelstelle, die, wenn man sie ernst nimmt, auch einen ganz persönlich anspricht und trifft. Und das Thema ist nicht nur für uns natürlich herausfordernd, sondern auch für den Redner. Deshalb bin ich schon ganz gespannt auf die Bibelarbeit, die uns der Heinz Spindler gleich halten wird. Schön, dass du da bist. Der Heinz Spindler ist der Leiter des Bodenseehofes von der Internationalen Gemeinschaft der Fackelträger. Bodenseehof ist eine Bibelschule. Man kann dort 6-monatige Bibelschulkurse machen auf Englisch und auch sonstige Freizeiten. Und ich lese euch mal vor, was auf der Internetseite bodenseehof.de zum Bodenseehof steht. Der Bodenseehof, Bibelschule und christliches Jugend- und Freizeitzentrum, liegt am Ufer des Bodensees, wo Deutschland, Österreich und die Schweiz aufeinandertreffen. Das Zentrum liegt etwa 5 Kilometer vom Stadtkern entfernt in Fischbach, einem Vorort von Friedrichshafen. An klaren Tagen kann man die majestätischen Alpen der Schweiz und Österreichs von den Gästebalkonen aus sehen. Damit sind wir ein Stück weit schon mitten im Thema. Ich weiß zwar nicht, wie das Wetter jetzt heute bei euch in Friedrichshafen war, aber ich denke, es ist schon ein kleines Opfer, wenn man aus Friedrichshafen vom Bodensee so mit diesem majestätischen Alpenpanorama jetzt hierher nach Stuttgart kommt, in die neue Messe, die ja doch eher von Beton geprägt ist. Und vielleicht, weiß nicht, Freunde von dir sind vielleicht auf der Skipiste, Heinz, bei dem Wetter heute. Du bist hier, weil dein Anliegen ist es einfach, junge Menschen für Jesus Christus zu gewinnen, im Glauben zu begleiten, zu stärken. Das sollen wir jetzt auch gemeinsam von der Bibelarbeit erwarten. Wir wollen noch still werden zum Gebet und stehen dazu auf. Vater im Himmel, wir wollen dir jetzt von ganzem Herzen danken für die Zeit, die wir haben dürfen, jetzt auf dein Wort zu hören. Hab Dank, Herr, dass du uns darin Richtschnur für unser Leben geben willst und Anhaltspunkte und Wegweisung geben möchtest. Herr, hab Dank, dass der Heinz Spindler jetzt seine Predigt halten wird, Herr. Herr, segne du ihn, rede du durch ihn zu uns, mach du uns bereit zu hören und das Gehörte umzusetzen. Amen.
So, okay, ihr Lieben. Also ich muss gestehen, es ist heute gerade kein Opfer, weil der Bodensee im Nebel liegt. Ja. Von daher ist es irgendwie schöner in Stuttgart, gerade mal so. Das darf man auch mal sagen. Ne? Stuttgart kann ja auch mal richtig erquicken. Okay, also so ist es. Und das andere ist, der Bodenseehof ist auch ein Betonbau. Mir hat vor kurzem eine Studentin, ehemalige Studentin aus Amerika geschrieben, dass sie an dem Tag, an dem sie am Bodenseehof eingelaufen ist, gedacht hat, das ist ein gelbes, hässliches Betongebäude. Da bin ich immer gespannt, was da passiert. Und in diesem gelben Betongebäude, sagt sie, ist ihr Jesus begegnet. Und es war das Größte, was ihr passieren konnte. Und natürlich, das eigentlich der Dienst, für den wir stehen, Multiplikatoren zu sein in dieser Welt, dass damit jungen Menschen und alten Menschen Jesus begegnet. In den Menschen, die kommen und das Wort studieren und selber eine Begegnung mit Christus haben. Und das ist ja oft so eine Sache, dass wir gern von Sachen reden, von denen wir manchmal kaum eine Vorstellung haben. Ich habe mal gelesen, der Theologe ist der einzige Experte, der von seinem Forschungsobjekt keine Ahnung hat. Und das war so, das trifft es irgendwie so auf den Punkt. Weil wir in unserem eigenen Leben oft feststellen, dass Gott ganz anders ist und ganz anders handelt, als es uns oft gesagt wurde, als wir es von zweiter, dritter, vierter Hand gehört haben, sondern in unserem Leben sieht es irgendwie anders aus. Und das seht ihr auch an diesen ganzen Zeugnissen. Sieht eigentlich irgendwie anders aus. Da könnte kaum jemand könnte sagen, genau so muss es sein. Das Einzige, was immer so sein muss, ist, dass Gott treu ist. Und dass er treu bleibt und dass er sich nie verändert. Dass er auf ewig der Treue bleibt. Und auf ewig der handelnde Gott bleibt, der Herzen verändern kann, der liebt, der sich selbst im Tod gegeben hat in Christus, um uns Leben zu geben. Die Botschaft, die kam mir, ihr Lieben, bei einer Sache. Und zwar wurde ich angespornt von einem Bericht über den Rilke. Das war ja so ein Literat, das war ein Autor, der kam aus Österreich und der lebte eine Zeit auch in Frankreich. Und dort ging er spazieren in Paris. Und in Paris ging er immer mit so einer jungen Frau an der gleichen Stelle vorbei. Und an der gleichen Stelle saß immer die gleiche Frau, und zwar war es eine Bettlerin. Und diese Bettlerin hat die junge Frau dann manchmal Geld gegeben und sie hat sich oft gewundert, warum gibt denn er ihr nichts? Und dann kam mal der Tag, als der Rilke dann so eine Rose gekauft hat oder irgendeine andere Blume und hat diese Blume der Frau einfach in die Hand gelegt. Und dann sind sie einen anderen Tag wieder vorbeigelaufen, da war die Frau nicht mehr da. Eine gewisse Zeit verging und plötzlich saß die Frau dann auch wieder an ihrer Stelle. Und dann fragte die junge Französin, den Rilke, von was hat die eigentlich gelebt in dieser Zeit? Und dann sagte er zu ihr, von der Blume. Also die hat sie nicht aufgegessen, ne? Also er hat ihr nicht noch Öl geliefert und Essig und sagt, kannst du viel Spaß dann und bon appétit oder wie man das auch immer sagt. Aber ihr versteht es dahinter, genauso wie ich das verstanden habe, von der Liebe, die dahinter stand, hinter der Blume, die ihr gegeben wurde. Da war jemand, der hat sich wirklich um mich gesorgt. Und es hat mich so angespornt, dieser Bericht, dass ich um eine alte Frau wusste bei uns in der Nachbarschaft. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich ging zum Gärtner und habe ihr eine Rose gekauft und bin dahin gegangen zu der alten Frau. Und es war so ein Geschenk für sie. Und das habe ich dann in Abständen habe ich das dann noch ein paar Mal gemacht. Ich wollte mal sehen, funktioniert das? Und das, was dahinter steckt, wisst ihr, ist jetzt nicht so die Blume. Ich habe mir viel Gedanken dann drüber gemacht, lebt ein Mensch dann allein von Blumen oder von Liebe oder von Luft oder von irgendwas? Das, was für mich so der Gedanke hinter der ganzen Story ist, der Mensch lebt von dieser, wie es in einem Lied mal dargestellt wird, von dieser Rose Gottes, von Jesus Christus. Es kommt der Klasse in vielen Liedern zum Ausdruck auch, dass Jesus auf dem Boden liegt, trembled like a rose on the ground, dass er zertreten wurde und dass davon wir Menschen eigentlich leben. Und ich dachte dann, angespannt davon, das ist eigentlich die Rose, die Blume, die ich weitergeben kann an Menschen, in diesem Bild zu denken. Jesus, die Blume Gottes, natürlich wissen wir, steht nirgendwo in der Bibel, ja, braucht ihr nicht nachschlagen und das kann mich jetzt jeder auch verklagen, praktisch als falscher Redner. Das steht wirklich nicht in der Bibel. Aber es war mir so ein Bild, es hilft mir manchmal so Bilder. Die Bibel spricht über Jesus nicht als die Rose, sondern als das Lamm Gottes. Gegeben in diese Welt, damit Menschen, die an ihn glauben, frei werden von ihrer Schuld. Freigekauft durch das Blut von Jesus Christus, das die einzige Währung ist in dieser Welt, fand ich toll, hat die Woche jemand zu mir gesagt, die nie an Wert verliert. Jesus Christus. Das Blut von Jesus Christus verliert nie an Wert. Das ist doch stark. Und da möchte ich jetzt nicht drauf einsteigen, auf Finanzkrise und all das Zeugs. Da kann man ja auch wieder Mords was draus machen. Das hätte uns eigentlich schon viel eher oft einfallen müssen, dass das eigentlich die Währung Gottes ist, ihr Lieben. Das Blut von Jesus Christus. Weil der Apostel Petrus sagt, ihr seid nicht erkauft mit vergänglichem Gold oder Silber, sondern mit dem Blut von Jesus Christus. Die Rose Gottes. So wird es den Menschen geben. Davon können sie leben, von dem, der von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer von diesem Brot isst, wer davon trinkt, der wird nie mehr Hunger haben, nie mehr dürsten, der wird leben. Auch wenn es stirbt. Und diese Frau, der ich die Rosen gebracht habe oft, die ist ein Jahr später, ist er heimgegangen zum Herrn Jesus. Und die hat es erlebt, wisst ihr, sie lebt, obwohl sie gestorben ist, der äußere Mensch verfällt und der innere wird erneuert, mehr und mehr durch den Geist Gottes und verändert in das Bild von Jesus Christus. Und daraufhin hat mich dann dieser Vers einfach beeinflusst und beeindruckt, was in Micha 6, Vers 8 steht. Und dann lese ich uns diese Bibelarbeitsverse vor. Micha 6, Vers 8 ist jetzt so, stand er mal so groß über, gibt es ja Micha-Initiative und. Und da wurde der Vers herausgenommen. Und es steht, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das steht im Zusammenhang und deswegen, wir müssen die Bibel immer im Zusammenhang lesen, ihr Lieben, weil sonst werden wir eben Sozialarbeiter. Das steht im Zusammenhang mit dem Volk Gottes, die so fern von Gott waren. Und sie wussten nicht mehr, welche Opfer sollen wir dir jetzt noch geben, damit dir unser Leben wieder gefällt. Sollen wir dir Öl opfern, Geld opfern, unsere Kinder opfern? Und der Herr sagt zum Volk Israel, Leute, an den Opfern habe ich überhaupt keinen Gefallen. Ich habe an dem Opfer gefallen, das für euch oft so fern ist in eurem Denken. Was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anderes als Recht tun, Liebe zu üben oder in einer anderen Übersetzung Liebe zu lieben. Die Liebe Gottes zu lieben. Und das, was ich liebe, ihr Lieben, das prägt mein Leben. Das, was ich liebe, gebe ich weiter. Das, was ich liebe, beeinflusst mein Denken. Das, was ich liebe, beeinflusst mein Handeln. Das, was ich liebe, beeinflusst meinen Tageslauf. Ist doch so, oder? Das, was ich liebe, beeinflusst mein ganzes Leben. Deswegen gefällt mir diese Übersetzung so gut aus dem Englischen heraus, die Liebe zu lieben, die Liebe Gottes. Und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Habe ich dir irgendetwas anderes befohlen? Grübe, grübe, studier. Nee. Aber ehrlich gesagt, Gott, irgendwie die anderen Sachen sind einfacher. Ein bisschen Öl opfern. Oder ein bisschen ein paar Schekel oder was auch immer. Kleines Lamm opfern. Kamel opfern. So ein größeres Opfer, ne? So ein Kamel. Und also alles ein bisschen zu opfern. Und zum Schluss sogar opfere ich dir meine Kinder. Das, was ich dir nicht opfern will, ist mein Herz. Das ist ja auch die Jahreslosung, ihr Lieben. Vom reichen Jüngling. Ich habe alles gemacht. Die 10 Gebote habe ich eingehalten. Habe ich alles gemacht. Und Jesus sagt, eine Sache eigentlich nicht, indem er zu ihm sagt, geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Ich sage dir jetzt eins, reicher Jüngling. Ich sage dir eine Sache. Du hast das erste Gebot, hältst du nicht. Du sollst nur Gott lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das hast du nicht gehalten. Dein Gott ist Mammon. Dein Gott ist Geld. Davon bist du auch bereit, ein bisschen was zu geben. Du bist auch bereit, nicht zu lügen. Du bist auch bereit, nicht zu begehren. Dafür bist du bereit, klar. Aber eigentlich, zu was du nicht bereit bist, du bist nicht bereit, mir dein Herz zu überlassen. Daraufhin ging er weg und wurde traurig. Das war sein Problem, das Problem des reichen Jünglings, ihr Lieben. Jesus hat Interesse am Leben, wisst ihr? Nicht an toten Sachen, er hat Interesse am Leben. Weil er der Herr des Lebens ist, er ist der Autor des Lebens. Und er will Leben geben und er will das Leben weitergeben. Sein eigenes Leben will er durch uns diese Welt weitergeben. Wisst ihr, das ist gut, wenn Menschen sauberes Wasser haben. Ist nichts dagegen. Versteht mich nicht verkehrt. Es ist gut, wenn sie genug zu essen haben. Es ist gut, wenn sie eine tolle Ausbildung genießen dürfen. Ist nichts Schlimmes dabei. Aber wichtiger ist Gott das Leben. Du selbst, du sollst leben, ich lebe und ihr sollt auch leben. Du bist verloren in den Augen Gottes. Du hast zwar gutes Wasser gehabt, eine super Schulausbildung, einen klasse Beruf, aber du bist verloren in den Augen Gottes. Du hast nicht den einen wahren Gott als deinen Gott. Und es sagte mir eine Frau, als ich in Serbien war, die lebte in ganz, ganz, ganz erbärmlichen Umständen. Unglaublich. Es war sicher, dass es sterben wird, schwer krank. Und ich habe in der kleinen Brettergemeinde Bude da, habe ich gepredigt. Und da waren die ärmsten der armen Menschen saßen da drin. Und ich dachte, was sollst du da eigentlich sagen? Ich habe dann angefangen und gesagt, das ist eigentlich die Hölle auf Erden, wo ihr lebt. Und nach dem Abend kam diese Frau auf mich zu mit einem Übersetzer und sagte mir, was wir hier benötigen, ist, wir benötigen nicht sauberes Wasser. Wir benötigen auch nicht bessere Lebensumstände. Was wir benötigen, ist ein verändertes Herz durch Jesus Christus. Das hat mich getroffen. Wie gesagt, ist nichts gegen gutes, sauberes Wasser, ihr Lieben. Stelle ich nicht in Frage. Ist nichts gegen Alphabetisierungsprogramme. Nichts gegen. Aber das kann passieren, ihr Lieben, dass das alles Christus ersetzt. Und wir reden über alles, aber wir reden nicht mehr über Jesus. Und er ist aber der Retter der Welt, das haben wir gesungen. Er ist der Retter der verlorenen Seelen. Was hilft's den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber Schaden nimmt an seiner Seele? Das muss ich mir immer wieder selbst sagen lassen vom Wort Gottes, ihr Lieben. Das ist die oberste Priorität, deswegen gibt's Gemeinde Jesu, dass wir in diese Welt hinausgehen. Der Herr Jesus Christus sagt seinen Jüngern, geht in alle Welt, lehrt sie zu halten alles, was ich euch gelehrt habe und macht sie zu Jüngern. Nicht macht sie zu besseren Menschen, verändert ihre Gesellschaften, verändert ihre Lebensumstände. Das Herz muss verändert werden. Und es kann nur der lebendige Gott, Christus selbst. Opfer, die Gott gefallen. In Hebräerbrief Kapitel 13 schrieb der Schreiber und sagt, ab Vers 12, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern das Zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist interessant, ihr Lieben. Es ist ein Opfer, das Gott gefällt, die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen und wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. Das ist nämlich auch wichtig. Die Christenheit zum Teil, ihr Lieben, in der evangelikalen Welt, hat sich auf das Erstere fast verlegt. Manchmal, in unseren Gemeinden auch. Wir predigen das Wort und wir predigen es in Reinheit und Wahrheit. Wir passen auf, dass keine falschen Lehren hereinkommen. Und es ist wichtig und richtig. Aber ich glaube, das Wort ist nur geistlich gepredigt, wenn es dann auch unsere Hände, unsere Beine bewegt, ihr Lieben. Wenn uns der Geist Gottes bewegt, weil heute Morgen, das ist ja auch klasse, ne, wie das oft zusammenpasst, preis Gott, denke ich, meine Herren, schlägst die Losung auf und da steht es drin. Also wir Franken sagen oft, meine Herren, okay? Nicht, weil wir so fromm sind, sondern es ist einfach so ein Wortspiel. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welche die Liebe Gottes motiviert, antreibt, nicht einschlafen lässt. Manchmal würde ich gern so eine Spritzpistole mitnehmen in manche Gottesdienste und dann pst, 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 wach doch wieder auf. Ne? Schlage ich manchmal auf die Kanzel, dann siehst du, wie sie das Aufwachen wieder. Ich habe mal auf eine Kanzel geschlagen, die war aus ganz billigem Material. War nicht so gut. Okay, aber immerhin hast du die Lacher auf deiner Seite, ne? Und so, auch nicht schlecht, alle wieder wach. Aber, wisst ihr, welche der Geist Gottes treibt, sagt die Schrift. Und da ist eine Kontinuität auch drin, da geschieht was, immer wieder. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14, spricht er davon, die Liebe Gottes treibt uns. Deswegen müssen wir euch das sagen, und wir müssen auch handeln für euch. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und es tut mir echt leid, liebe ihr Lieben, dass ich das oft in meinem eigenen Leben entdecke. Ich habe für die Wahrheit schon gekämpft, aber die Wahrheit gelebt. Es ist ganz einfach, in eine Gemeinde sich hinzustellen, ich rede jetzt von mir und von niemand anderem. Für die Wahrheit zu kämpfen, aber die Wahrheit zu leben. Die Wahrheit zu leben. Mit den Lippen zu bekennen. Und der Herr Jesus sagt, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, ihr Lieben. Nicht bloß an ihren Worten. An ihren Früchten. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Stark, ne? Steht in der Bibel, was Gott gefällt. Interessant. Das erste ist das Opfer von Jesus Christus und kein anderes Opfer in dieser Welt, ihr Lieben. Kein anderes Opfer. Du musst nicht dein Geld opfern, du musst nicht dein Öl opfern, du musst auch nicht deine Kinder opfern, auch nicht dein BMW, dein Mercedes, Entschuldigung, dass ich Werbung mache, oder deinen VW, oder. Das musst du gar nicht opfern. Nicht deine Stereoanlage und nicht dies und nicht jenes musst du auch nicht opfern. Um Gott zu gefallen. Das Opfer Jesu muss gültig werden für dein Herz. Und es reicht voll und ganz. In Hebräer Kapitel 10 spricht der Hebräerbriefschreiber darüber in einer tollen Art und Weise. In Vers 8 spricht er, oben sagt er, Opfer hab und Gaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen. Ich opfer dir mal einen Heiligabend. Ich gehe mal wieder zur Kirche. Ich opfer dir mal ein Jahr meines Lebens. Ich tue mal ein freiwilliges soziales Jahr für dich, Gott. Ich opfer dir mal, das ist, wisst ihr, wir werden so erzogen, wir sind eigentlich nur Kinder dessen, wie wir erzogen wurden. Opfer das mal. Opfer deine Träume. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das jetzt alles schlechte Träume sind, hat mich jetzt vor kurzem einer angesprochen, ihr Lieben, der sagte, ich weiß gar nicht, ob das schlecht ist oder gut, Heinz. Ich habe nur Angst, fürchterliche Angst, aber ich kann von deinen Träumen nicht loslassen. Ich kann dir nur sagen, hat er ein bisschen erzählt, ne? Die Träume waren nicht schlecht, die er hatte. Da war nichts dabei, ne? Ich stehle mal einen Tresor. Oder ich reiße eine Revolution vom Bande hier in Deutschland. Überhaupt nicht. Waren Dinge, die er, der hat sich erträumt, einfach eines Tages mal eine Sache, ne? Einfach einen lieben Partner an seiner Seite zu haben. Ist das ein schlechter Traum? Dann haben ihm Menschen gesagt, den Traum musst du loslassen. Opfer deine Träume. Um das geht's hier nicht. Das ist das Opfer von Jesus. Das musst du verstehen lernen. Das musst du verstehen lernen dürfen. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutsch überhaupt gibt, was ich jetzt sage. Aber dass das geschieht, dass Menschen dir das zulassen, dass du das Opfer verstehen lernen darfst. Diesen Wert, den du in den Augen Gottes hast, dass er für dich geopfert hat. Bei mir saß eine Frau, ihr Lieben, vor kurzer Zeit, die sagte, alles kann ich verstehen, Herr Spindler, ich bin ein Sünder, weiß ich. Das. Aber dass Gott seinen Sohn für mich geopfert hat, kann ich nicht glauben. Für jeden anderen in dieser Welt. Aber sowas Schreckliches. Ich habe den Film Die Passion Christi geguckt. Wenn sowas wirklich geschehen ist, ich kann es nicht glauben, dass Gott es für mich gemacht hat. Für all die anderen, aber nicht für mich. Wie tragisch, ihr Lieben. Und dann haben wir an dem Abend noch ein bisschen geredet und final dann sagt die Frau, jetzt beten wir einfach das Gebet. Und dann betet sie und geht froh ihres Weges. Das Opfer Jesu reicht. Sie sagte, ich muss doch jetzt erstmal mein Leben verändern. Das Opfer Jesu reicht. Siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Somit hebt er das Erste auf, um das Zweite einzusetzen. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Und der das im Glauben annimmt, ihr Lieben, das ist ein geheiligter Mensch. Das ist ein Heiliger, braucht man keine Bilder aufstellen. Oder. Der wird nicht heilig gesprochen durch eine weltliche Instanz, der wird heilig gesprochen durch die göttliche Instanz, durch Christus selbst. Ich habe dich erkauft mit meinem Blut. Nicht durch deine besonderen Taten in dieser Welt wirst du ein Heiliger, sondern durch die besondere Tat Gottes des Vaters im Himmel am Kreuz von Golgatha. Das ist doch toll. Oh, spitze, Heinz. Boah, ist der Hammer. Es bewegt uns. Das ist das Größte, ihr Lieben, dessen Menschen weitergeben zu dürfen. Du musst dein Leben nicht verändern. Und es gibt Lebenssituationen, das musste ich auch lernen, da hast du nicht mehr Worte dafür. Es gibt Lebensschicksale, die findest du in keinem Buch. Das kann man sich gar nicht erdenken, solche Katastrophen manchmal. Und das Leben, das dann daraus resultiert. Und wenn ich so manchen Menschen sage, jetzt musst du erst mal alles abarbeiten, das Opfer Jesu Christi, sagt die Schrift, an dem hat er gefallen. Gott zeigt uns sogar noch an, was er gefallen hat. An dem habe ich gefallen. Das ist mein geliebter Sohn. Das tut, was er euch sagt. Matthäus Kapitel 17, Vers 5. Es ist mein geliebter Sohn. Der Apostel Johannes, der sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Schon getragen hat. An dem hat Gott gefallen. Das ist das erste Opfer. Und das eine bedingt das andere dann, ihr Lieben. Wenn ich dieses Opfer verstehen dürfen, heißt für mich, ist ein Geschenk. Ist die Gnade Gottes durch den Heiligen Geist, der mir das aufschlüsselt, der mir die Augen öffnet und sagt, schau mal, das ist für dich geschehen. Und das bedingt dann das andere, dass ich nicht meine eigenen Opfer immer bringen muss. Wie wir schon sagten, Apostel Paulus sagt es in Apostelgeschichte 17 ab Vers 24 am Areopag nochmal und sagt, der Gott, der das alles geschaffen hat, der braucht nicht, dass man mit seinen Händen alles so wirkt. Das braucht er gar nicht. Sonst wäre er nicht Gott. Mit anderen Worten, wisst ihr, ich wollte Menschen manchmal sagen, ich weiß, dass das nicht jeder verstehen kann, aber lass dich doch einfach mal lieben von Gott. Lass es doch mal zu, dass es auch gültig ist für dich. Lass es doch zu, dass es gültig ist für dich, dieses Opfer. Und wenn du es zulässt in deinem Leben, dann wird es wirksam. Und es setzt dich in Bewegung, es setzt dein Herz zumindest in Bewegung. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es setzt dein Herz in Bewegung. Und das, was dein Herz wirkt, was im Herzen drin ist, das kommt raus durch den Mund und durch die Hände. Ja? Wenn das Herz voll ist, das geht im Mund über. Ihr Lieben. Was drin ist, kommt raus. Und wenn Christus uns bewegt, dann bestimmt es auch unser Leben. Wenn Christus uns bewegt, bestimmt es auch unser Leben. Und dann spricht er weiter davon und sagt, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das heißt, das Opfer meiner eigenen Welt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wie gesagt, ihr Lieben, das eine bedingt das andere. Wir fordern manchmal von Menschen, opfere deine Welt. Aber die haben das Opfer Jesu gar nicht verstanden. Hier geht es um diese Beziehung, dass der lebendige Gott durch seinen Geist es eigentlich wirkt. Wenn du dieses Opfer, wenn dir die Augen aufgegangen sind über das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist, ein für alle Mal geschehen. Im Blut Jesu bezahlt, erkauft, geliebt. Das soll dich dazu motivieren, dann dahin zu gehen und dann rauszugehen zu ihm und die Schmach Christi zu tragen. Und wir lesen es ja in Hebräerbrief, was es heißt. Und viele, die rausgehen in die Außenmission und auch die hier in Deutschland leben, erleben das oft, die Schmach Christi. Zum Beispiel in Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Das war echt ein schlechter Zug. Mose. Dafür dürftest du dann später ein paar Jahre in der Wüste rumlatschen. Hättest du mal Ja gesagt, hätten sie dich in der Sänfte rumgetragen. Drrr. Kleiner Kühlschrank noch hinterher, wie manchmal in Amerika, in Kalifornien am Strand steht. Da gibt es Schneemänner, hat mir meine Tochter gesagt. Und die Schneemänner stehen dort und es sind echte, reelle Schneemänner. Und die stehen nur deswegen am kalifornischen Strand, weil es Leute gibt, die so viel Geld haben, dass sie in den Schneemann ein Kühlaggregat einbauen, damit das Ding stehen bleibt. Cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wisst ihr, so alle Annehmlichkeiten des Lebens. Könntest du alles haben, Mose? Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt dem vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Warum sah er die Belohnung an, ihr Lieben? Weil er Gott getroffen hat. Wisst ihr? Nicht, weil ihn irgendjemand so etwas Vages erzählt hat und sagt, oh, oh, besser mal kein Prinz werden. Nee, der wollte keiner mehr werden, weil er gemerkt hat, das ist viel mehr wert, wenn ich dem Gott des Himmels und der Erden gehöre. Das ist eben, wie gesagt, das eine bedingt das andere, ihr Lieben. Das sind Opfer, die Gott gefallen. Das allererste ist, wir müssen immer beim Opfer Christi anfangen. Und darum geht's. Deswegen sagt der Apostel Paulus auch in Epheserbrief, Kapitel 3, ich beuge meine Knie, ihr Lieben. Und ich flehe dem Vater des Himmels an, dass er euch die Augen öffne. Über die Tiefe, Breite, Höhe, Weite der Liebe Christi. Der Liebe Christi, weil das wird euer Leben verändern. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Oh doch, kann ich schon. Aber wenn ich voller Liebe bin, kann ich nicht davon schweigen. Schaut, bei mir war ein junger Mann, der geht in die Zeugen Jehova-Gemeinschaft. Und der sagte, mein Sohn, ich möchte mal mit deinem Papa sprechen. Und dann war er bei mir, wir haben 4 Stunden gesprochen. Und dann sagte er mir, warum glaubst du sowas, Heinz? Jemand wie du. Und jetzt sage ich dir eines, ich bitte dich, dass du mir nicht irgendwas erzählst aus irgendeinen deinen religiösen Büchern. Sondern dass du mir das aus der Bibel erklärst, dann haben wir angefangen, warum ich das glaube. Und dann sagte ich ihm, weißt du, jetzt habe ich dir so und so viel erzählt, aber das alles beruht eigentlich auf der einen Sache. An dem einen Tag in meinem Leben habe ich erkannt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und nicht, weil es mir einer eingetrichtert hat, sondern weil ich sagte, Herr Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn das stimmt, was die Bibel sagt, und was die Menschen über dich sagen, dann lebe ich verkehrt. Dann komm du in mein Leben, vergib mir, verändere mein Leben. Seit der Sekunde weiß ich das. Also diese persönliche Beziehung kann ich dir nicht erklären. Aber das ist es eigentlich, was mein Herz verändert hat, wisst ihr? Diese persönliche Beziehung, dass plötzlich der Geist Gottes in mein Leben kam und mir das geoffenbart hat. Und dann plötzlich in mein Leben wirkt, lebe anders, Heinz. Und ich gebe dir die Kraft, ich bin dir die Kraft, anders zu leben. Und ich bin dir Gnade genug, wenn es nicht hinhaut, dein anderes Leben, dass ich immer noch bei dir bin. Da musst du dir keine Sorgen machen. Ich habe ein für alle Mal dieses Opfer gegeben. Und das motiviert dich auch, deine Welt hinzugeben. Schau, ich kann eine Motivationsbotschaft halten und sagen, wer will alles in die Weltmission? Und wenn du nicht gehst, wird Gott unzufrieden sein mit dir. Du musst motiviert sein von der Liebe Gottes. Wie der Mose, wie die Geschwister hier. Deswegen gehe ich. Nicht, weil ich besonders toll bin, sondern weil ich das besonders Tolle, das Gott getan hat, begriffen habe. Und das ist Gnade. Das wirkt der Heilige Geist. Und da darf ich Gott darum bitten, dass er das tut in meinem Leben. Also das Opfer meiner Welt. Zu ihm gehen, zu ihm hinaus, auf ihn allein schauen. Und ihr Lieben, schaut, mir kam da eine Sache. Ich habe vorhin auch noch mit jemandem gesprochen. Warum ist eigentlich manchmal tatsächlich so wenig missionarischer Drive oder so diese Sehnsucht? Und die Seminare sind eigentlich gut besucht oft. Und da kam mir eine Sache, die der Georg Hundemann in einem Buch schrieb, das heißt der andere Bonhoeffer. Und er schrieb, so gehört zum religiösen Christentum der religiöse, charismatische Führer. Sei jetzt als Evangelist oder Pfarrer oder Pastor oder anderes religiöses Genie. Religiöses Christentum ist immer ein übertragenes Christentum. Es lebt aus pseudopersonalen Bindungen an andere, die die Christlichkeit dann darstellen, die selbst nicht mehr nachvollziehbar ist. Mit anderen Worten, um das ein bisschen runterzuholen, das ist ganz einfach. Du gehst dahin, weil die Menschen scheinbar das Leben, wonach du dich sehnst. Und das kann dann verkommen, ihr Lieben, in so ein pseudo-religiöses Christentum. Wir gehen immer hin und wir nennen das auch richtig. Aber wo wir hingehen müssen, ist, wir müssen zu Christus gehen wieder, ihr Lieben. Was wir brauchen, ist Erweckung, dass unsere Herzen erweckt sind. Unsere, mein Herz. Und wenn das erweckt ist vom Geist Gottes, dann bin ich automatisch bereit, meine Welt hinzugeben. Weil ich merke, was ist schon meine Welt im Gegensatz zu dem, was Jesus mir anbietet. Das Opfer Jesu, das Opfer meiner eigenen Welt, das Opfer meiner Lippen. Davon spricht er und sagt, durch ihn lasst uns Gott nun beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Beständig. Kontinuierlich, dass was Gutes rauskommt. Wenn du im Stadion bist, vom VfB Stuttgart, soll es ergeben, dass es Fans von dem Club gibt, ne? Und dann bist du dort, ich mag sie auch, okay? Wenn sie in ihrem weißen Shirt spielen und die spielen super Fußball, mag ich. Glaubt's oder glaubt's nicht? Ich mag sie trotzdem, okay? Aber das ist für mich immer so dieses Bild, wenn ich ins Stadion gehe, dann bin ich motiviert. Dann kann ich auch mal richtig mal was rauslassen, ne? Ein paar Sachen, von denen, die mir aus der tierischen Welt kommen. Aber, wisst ihr, und diese Beständigkeit, oh, wenn ich über meinen Lieblingsclub sprechen darf, ich sag's euch nicht, welches ist, okay, weil sonst werde ich nachher nur gehänselt und das mag ich nicht. Also, aber wenn ich darüber sprechen darf, bist du ruhig? Wenn ich darüber sprechen darf, da spreche ich drüber und. Und genau so sagt die Bibel noch viel mehr. Ein Lob, das soll rauskommen aus deinem Mund. Sprecht darüber, das ist doch so schön. Und das ist mir das Bild, ich habe das Leuten erzählt vor kurzem. Ich bin mit dem Auto von Serbien nach Hause gefahren. Es war 23. Dezember abends. Ich musste noch Studenten am Flughafen in München abliefern und das Auto ging kaputt. Wie in Hollywood, okay? Also, und die mussten alle zum Flughafen. Das Auto ging kaputt. Ich musste in so eine Werkstatt. Ich wusste nicht ganz genau, ob das wirklich eine Werkstatt ist, aber ich war dort. Und sie haben dann auch eine Ersatzlichtmaschine gehabt und der die eingebaut hat, war so ein junger Mann aus der Türkei. Und das fand ich so stark, dass er die eingebaut hat. Und ich bin ständig um den rumgelaufen, auf die Schulter geklopft und sag, ich habe mich so gefreut. Ne? Ich sage, preis Gott, Junge, hey, das ist echt stark. Und er hat mich dann angeguckt. Ne? Ich sag dir jetzt mal, was du da gerade machst. Der Herr Jesus sagt, wer einen seiner Jünger ein Glas Wasser gibt, weil sie eines seiner Jungen sind, der wird auch nicht leer ausgehen. Und dann habe ich ihm gesagt, das Auto gehört Herrn Jesus. Und du tust uns was Gutes. Und es ist stark und es war so ein lieber Kerl. Meine Herren, hat mich das gefreut. Lob. Und es kommt so selten oft raus aus meinem Mund, ihr Lieben. Wir sollen nicht so werden wie der Heinz Spindler. Wir sollen so werden wie Christus. Wie werden wir wie Christus? Indem wir ihn betrachten. Wenn er in mir bleibt, ihr Lieben, wenn er in mir bleibt, sagt Jesus. Nicht, wenn er dem und dem und dem nachfolgt, wenn er mir nachfolgt. Und sagt, ich will nirgendwo anders sein, Herr Jesus, als bei dir allein. Ich will bei dir sein. Ich weiß nicht mal, wie das genau aussieht, aber ich will bei dir sein, Jesus. Und es wird unsere Lippen, das wird rauskommen, versteht ihr? Das kommt automatisch. Echt, du kannst nicht schweigen, ich verspreche es dir. Ich will bei dir sein, Jesus. Ich will bei dir sein. Und jetzt rede ich nicht davon, ich verspreche dir ab heute 3 Stunden Bibel zu lesen, Herr Jesus. Aufgeteilt aufs ganze Jahr ist es ja auch schon was, ne? 3 Stunden. Aber nee, von dem spreche ich nicht. Ich will bei dir sein, Jesus. So wie sie jetzt wahrscheinlich die Tochter an die Mutter anschmiegt. So will ich bei dir sein, Jesus. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber das will ich. Ich will das so sehr, weil du das durch deinen Geist in mir wirkst. Und es wird unsere Lippen, ihr Lieben, wir werden davon sprechen. Wir werden davon sprechen, weil das so gut tut. Das sind Worte des Friedens, Worte der Erbauung, Worte der Heilung. Meine Lippen, sie gehören Jesus Christus. Das muss ich mir oft sagen. Ich bin manchmal ein bisschen sarkastisch und kann Menschen mit meinen Lippen auch Schmerzen zufügen. Ich kann über Menschen spekulieren, ich kann schlechte Dinge über Menschen sagen, jetzt gerade in der Finanzkrise und so, wenn du all die Schlagzeilen in der Zeitung liest, kein Wunder. Ne? So eine bin ich, aber ich kann die Lippen auch Jesus überlassen, weil Jesus würde nie schlecht über Menschen reden, ihr Lieben. Nie. Er spricht nur die Wahrheit. Und es sind Worte der Heilung, kommen aus seinen Lippen heraus. Worte der Heilung, der Zurechtweisung, der Hinweisung auf den lebendigen Gott. Komm doch! Und mit meiner Kraft, die ich in dich lege, gebe ich dir die Kraft, den Vater im Himmel zu lieben und Menschen aufzubauen mit den Worten, die du sprichst. Und dann zum Schluss das Opfer eben meiner Hände. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Das sind wir wieder dabei, ja, bei dem, wir reden doch immer die Wahrheit. Aber hat keine Werke. Kann ihn denn dieser Glaube retten? Kann ihn dieser Glaube retten? Unter anderem hat mir gefallen, was unser Bruder sagte aus der islamischen Welt. Und er sagte auch, aus Sierra Leone oder wer es auch immer gesagt hat, aber einer von euch zwei hat es gesagt, dass auch, wisst ihr, auch wenn es nicht so gerade läuft, das Leben. Das Tolle ist, dass die Bibel sagt im Psalm 50, Vers 14 bis 15, dass Gott sagt, ich erkläre dir mal meine Opfer, die mir gefallen. Spricht oft davon und dann sagt er, Lippen, die mich preisen. Und er sagt, ruf mich an in deiner Not und ich will dich erhören und du sollst mich preisen. Also selbst wenn wir unsere Not bekennen vor Gott, ihr Lieben, unsere Not der Lieblosigkeit, unsere Not der Unfähigkeit, das zu tun, was Gott gefällt, unsere Not in dieser Welt, unsere Angst, unser Zerbrochensein, das ist auch ein Lob Gottes. Das denken wir gar nicht. Ist das ein Lob Gottes, wenn ein Missionar jetzt hier vorne hinkommen würde und würde nur erzählen, was alles verkehrt lief die letzten Jahre? Und dann hinweist und sagt, aber Leute, und Jesus hat was draus gemacht. Das ist das Lob der Lippen. Wir bekennen mit unseren Worten, Christus ist der Herr. Wir können es nicht tun. Er tut alles. Ohne mich könnt ihr nichts tun, ihr Lieben. Probier's ruhig. Und du wirst immer wieder an diesen Punkt kommen. Du kannst es nicht. Und ich sage nicht Edge Badge, sondern meine Liebe lässt sich das erfahren. Das ist auch ein Lob der Lippen. Und das Gute, das Gott getan hat. Vorgestern ein Bäcker gesagt, jedes Mal, wenn ein Brot aus dem Ofen rauskommt, das gelungen ist, sage ich, preis Gott. Und wenn es nicht gelungen ist, dann sage ich, und hat er seinen Namen hinterher eingefügt. Jetzt muss er nur noch begreifen, dass auch ein nicht gelungenes Brot Segen Gottes sein kann. Aber so diese Dinge und das Opfer meiner Hände und was er hier spricht ist, wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl, vergesst es nicht. Das eine bedingt das andere. Fangen wir nochmal von Anfang an, das Opfer Jesu betrachte ich, so gewaltig, was du für mich getan hast, Christus. Das wird mich dazu führen, automatisch, meine Welt zu opfern, das war das Problem des reichen Jünglings. Der konnte seine Welt nicht opfern. Da halte ich dran fest an diese Welt. Ich halte auch an meiner religiösen Welt fest. Das ist meine Welt und der fühle ich mich sicher. Nee, das wirst du loslassen, um Christi willen. Weil Christus für dich alles losgelassen hat. Aber das kann nur der Geist Gottes uns offenbaren. Das ist Jesus in uns, ihr Lieben. Und darum sollten wir uns mehr ermutigen als Christen, auf Christus zu schauen. Nicht für Jesus zu arbeiten. Auf Christus zu schauen. Und wenn wir auf Christus schauen, von der Liebe her motiviert in diese Welt zu gehen, zu sagen, Leute, deswegen tue ich das. Ich sage da eines, das ist so spitze, so schön, dass Gott alles gegeben hat für mich. Wie sollte ich dann so bleiben, wie ich bin? Aus der Offenbarung des Geistes Gottes. Deswegen verzweifeln so viele Christen an ihrem christlichen Leben und versuchen es zu imitieren, was andere christliche Leiter ihnen vormachen, obwohl es gar nicht ihr Leben ist. Deswegen lese ich das Buch und scheitere an diesen Sätzen, die ich lese, weil ich das gar nicht leben kann. Wer in dieser Welt kann das leben? Christus. Christus liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Er hat seine eigene Welt aufgegeben, um seinen Nächsten zu retten. Er hat die Welt Gottes nicht als Raub festgehalten, sondern als losgelassen und kam in diese Welt. Christus. Christus. Und er hat gegeben, gebende Hände, hat sich selbst hingegeben, hat immer gegeben. Die Leute hatten Hunger, kein Problem, mach mal Essen. Weil die Menschen haben Hunger. Die Menschen sind krank, ich nehme es in die Arme, die werden heil. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist, Psalm 34. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Die Menschen, das ist auch mit den Sinnen aufnehmen. Und Gott hat keine anderen Hände, ihr Lieben, keine anderen Füße und keinen anderen Kopf als meine Hände, meine Füße und meinen Kopf. Er will es benutzen. Tu es, Jesus. Und das bete ich manchmal morgens, viel zu wenig, aber oftmals tue ich es und sage, Herr Jesus, danke für diesen Tag. Es sind deine Hände, es sind deine Beine, es ist dein Mund. Mach was raus. Zu deiner Ehre, zur Ehre des Vaters. Und das Interessante ist, ihr Lieben, glaubt es oder glaubt es nicht, er macht das draus. Und manchmal merke ich das gar nicht, aber Leute sagen mir das Jahre später und sagen, hey, damals, das war echt ein Ding, dass du das gemacht hast für mich. Und ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich das gemacht habe. Aber die Opfer, die Großzügigkeit und Zuwendung Gottes widerspiegeln. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, schreibt der Apostel Paulus und schrieb ab Vers 6, das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aha, der gibt 20 Euro, muss ich jetzt auch 20 Euro reinhauen. Weil der guckt ja jetzt gerade drauf, als ich mein Portemonnaie raushol. Das ist der Gedanke dahinter. Nee. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit besteht in Ewigkeit. Er aber, der den Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen und mehren, die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem reich werdet, zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Was ist dir gegeben, Mensch? Was sage ich dir? Liebe üben. Barmherzigkeit. Demütig wandeln mit deinem Gott. Der Herr Jesus sagt, es war gestern in der Losung gewesen, was man, nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden viele Worte geredet in dieser Welt, ihr Lieben. Aber diese Worte, wenn sie wirklich geistgewirkt sind, dann müssen sie auch diese Liebestat produzieren. Praktisch gesehen, Herr Jesus, wirklich offen, wie willst du mich gebrauchen in dieser Hand? Wie willst du diese Hände gebrauchen? Wie willst du diesen Mund gebrauchen? Wie willst du diese Beine gebrauchen? Oder im Schwäbischen ist ja alles ein Fuß, ne? Noch einfacher. Wie willst du den Fuß gebrauchen? Das ist ganz praktisch. Wie willst du das tun? Und ich sage euch, es geschieht was. Es geschieht was. Der Herr Jesus hat meine Hände gebraucht, um Menschen einen Blumenstrauß zu kaufen, die eigentlich innerlich dem Bodenseehof richtig, richtig feindschaftlich gegenüberstanden. Über Jahrzehnte, keine Übertreibung. Und motiviert von dieser einen Rose habe ich einfach gebetet und sagte, Herr Jesus, was willst du, dass wir diesen Menschen tun? Das sind so bittere Menschen. Und dann kam mir im Gebet, geh und kauf Blumen für die Frauen drüben. Das habe ich gemacht. Und bin darüber an das Haus und die Leute, die waren dermaßen erschüttert, positiv, dass sie heute ihre Kinder bringen zu unserer Kinderstunde, zu unserem Kinderbrunch, laden die Kinder in der Nachbarschaft ein. Die Leute, die noch zwei Tage vorher davor gewarnt hätten, die Fuß auf den Bodenseehof zu setzen. Jetzt hören die Kinder das Evangelium, durch die Kinder hören die Erwachsenen das Evangelium, weil Jesus will, dass die Herzen gerettet werden, ihr Lieben. Das ist nur ein Beispiel. Ich möchte jetzt nicht voll texten, wie meine jüngste Tochter immer sagt, ne, text mich nicht voll. Und deswegen habe ich sie jetzt gerade mal nach Amerika geschickt, dass er da vorbewahrt bleibt, okay? Aber es ist nur so ein Beispiel. Das ist nur so ein Beispiel. Mein Sohn fährt durch die Stadt mit seinem Vater und sagt, Herr Jesus, vielleicht willst du noch was machen durch mich. Und er sieht diese seltsamste Frau, die bei uns rumläuft, die es in der ganzen Umgebung gibt. Und wenn er es sehen würde, würde er sagen, stimmt. Und er hält an und spricht mit der Frau. Und am anderen Tag geschieht ihm genau das Gleiche. Und der darf hier von Jesus erzählen, diese Frau, die so eigentlich reich ist und doch arm, kennt Christus nicht. Komisches Leben. Aber die Frau wird froh, mehr und mehr, je mehr sie diesen Namen hört, wisst ihr? Die Opfer, die Gott gefallen. Das Opfer von Jesus Christus zuallererst, ihr Lieben. Daraus motiviert, aus dieser Liebe, lass mich die Liebe verstehen, Herr. Das ist Opfer meiner eigenen Welt. Verkauf alles, was du hast, gib's den Armen. Der reiche Jüngling, muss nicht jeder machen. Eigentlich das Opfer deines Herzens. Gib mir doch dein Herz, ich mach was draus. Daraus das Opfer meiner Lippen, weil wenn das Herz voll ist, es geht im Mund über. Und in dem allen das Opfer meiner Hände. Plötzlich dienen die zum Guten. Worte verkündigen, Worte des, der Mund verkündet Worte des Lebens und die Hände tun Taten des Lebens. Taten des Friedens, Taten der Liebe. Preis Gott. Amen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, dafür danke ich dir, dass du alles gegeben hast. Dich selbst, Lamm Gottes, dein Blut für uns. Und ich bitte dich, wenn ich so drüber spreche, Herr, lass mich dieses Opfer mehr und mehr verstehen. Ich bitte dich, Herr, dass meine Hände, mein Mund, meine Beine, die Beine unser aller, Herr, unsere Münder, unsere Hände dazu dienen, Worte der Liebe, Worte der Wahrheit, Worte des Zeugnisses über den lebendigen Gott zu sprechen und unsere Hände dazu da sind, Taten der Liebe zu tun, Taten der Wahrheit. Herr, das bitte ich dich. Nimm uns und verändere uns in dein Bild, so Menschen werden, solche, nachdem wir uns eigentlich wirklich sehnen, dass wir glücklich werden im Herzen, glücklich über das, dass unser Leben wirklich ein Tempel des Heiligen Geistes ist, gebraucht von dir, dem allmächtigen Gott, für ewige Dinge. Amen.